Herzlich willkommen zur neuen Folge von The Real Pain. Der Alexander und ich beschäftigen uns ja auch außerhalb des Podcasts mit der Krise oder den Auswirkungen der Krise im Rahmen unserer Beratungs- und Bewertungstätigkeit. Und ich habe auch die Tage einen Post auf LinkedIn abgesetzt mit der Frage Krise oder Veränderung bzw. neue Welt. In diesem Post haben wir dann gemerkt in den Kommentaren, dass sich viele eigentlich einig sind oder dass viele gemerkt haben, wir sind nicht mehr in einer Krise, weil die Krise ja impliziert, dass alles wieder so wird wie vorher und nur eine Phase ist, sondern dass wir uns eher in einer Transformation befinden, dass wir uns hin zu einem neuen Normal bewegen, das wir erst kennenlernen müssen. Und dazu haben wir uns gedacht, wir gehen ein bisschen tiefer in das Thema, das uns die letzten Jahre eben beschäftigt hat, in das Thema Restrukturierung, Insolvenzen, Sanierung von Unternehmen ein. Und Alexander, ich glaube, du hast da dazu auch ein paar aktuelle Zahlen gefunden und gesucht.
Ja, also zur Einleitung vielleicht auch, es ist sehr spannend, weil gerade jetzt im März die Aufsicht ein Papier rausgebracht hat. Das ist so ein Papier, das nennt sich Reden wir über die Aufsicht. Und in diesem Papier sind sehr interessante Zahlen dargestellt worden, die einerseits sagen, dass die Banken insgesamt besser aufgestellt sind als in der sogenannten Finanzkrise 2008, 2009. Ich glaube, da können wir uns ja auf Finanzkrise einigen, auf den Begriff, das war es tatsächlich. Dass aber die beaufsichtigten Institute konsolidiert nur eine NPL-Quote, das müssen wir jetzt für die Hörerinnen erklären, also NPL ist Non-Performing Loan, vereinfacht gesagt, wenn der Kapitaldienst, also Zinsen oder Tilgung, über 90 Tage überfällig ist, das ist ein NPL. Das ist konsolidiert über die gesamten beaufsichtigten Institute, laut diesem Papier rund 3%. Das Spannende ist, dass in dem Geschäftsbereich CRE, das ist Commercial Real Estate, das sind auch Wohnbauprojekte, Bauträgerprojekte und ähnliches drinnen, also alles, die einen gewerblichen Zweck der Finanzierung haben und nicht einen Eigennutzeraspekt, also Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser ausgenommen, hat sich das von rund 3% auf 8,4% erhöht im März 2026. In Zahlen, das sind 8,6 Milliarden NPLs. Ein zweiter interessanter Zahlenaspekt, die LTVs.
Die Loan-to-Values?
Ja, 30% der Immobilienfinanzierungen, also LTVs, also Verhältnis Kredit zu Bewertung, ist 100% oder darüber.
Wow. Okay.
Ja, das ist jetzt die aktuelle Realität und wir freuen uns sehr, danke Ute, dass du dir Zeit nimmst, in dem Bereich uns deine Sichtweise zu teilen und das eine oder andere vielleicht auch Beispiel, wie sich das in deiner Arbeit niederschlägt.
Ja, hallo, liebe Sandra, lieber Alexander, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich darf kurz ein paar Worte zu meiner Person sagen. Mein Name ist Ute Teufel. Ich bin seit vielen Jahren als Rechtsanwältin und als Insolvenzverwalterin tätig. Ich habe zwei Schwerpunkte. Das eine ist das Immobilienrecht, sprich ich berate Mandanten beim An- und Verkauf von Immobilien oder Immobilienportfolios und bin auch im Bauträgerbereich tätig, bei der Abwicklung von Bauträgerprojekten. Und mein zweites langjähriges Standbein sozusagen oder meine Spezialisierung ist das Insolvenzrecht. Ich bin in Wien und Niederösterreich als Insolvenzverwalterin tätig und daneben natürlich auch in der Schuldnerberatung, sprich bei Sanierungen, Restrukturierungen in diesem Bereich berate ich ebenfalls seit langer Zeit Mandanten. Ja, und wie ihr richtig sagt, wir sind mitten in der Krise. Die Frage ist es noch immer eine Krise oder ist es, wie du, liebe Sandra, richtig gesagt hast und auch auf deinem Post auf LinkedIn gepostet hast, ist es etwas anderes und gehen wir hin zu einer Transformation und müssen wir uns mit dem, wie der Markt sich jetzt präsentiert, abfinden, weil es das neue Normal ist.
Die Auswirkungen sind ja jetzt sehr unterschiedlich. Also wir haben, ich glaube, wir müssen ja da, du hast es eher aus deiner Tätigkeit gesagt, wir müssen ja mehrere Phasen unterscheiden. Das heißt, es gibt Marktteilnehmer, die in der Situation sind, wo man aktiv noch etwas bewirken kann, wo man aktiv damit arbeiten kann, um gleich das andere Extrem zu nehmen, wo es eigentlich schon viel zu spät ist. Also ich habe in der sogenannten Restrukturierung, ich mag diesen Begriff nicht, ich sage immer, das sind Spezialsituationsmanagement oder Turnaround-Management.
Schön.
Gefällt mir. Das eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, ist, also die Menschen, auch die Schulden, wenn wir mal allgemein Schuldner sagen, die kommen ja nicht in einer Strategiekrise oder wenn sie sich vorbereiten auf ein Szenario oder ein Szenario im Marktumfeld eintritt, sie kommen meistens viel zu spät, also in der sogenannten Liquiditätskrise, erwarten sich dann innerhalb von 2 Wochen die großen Lösungen.
Genauso ist es.
So, wie empfindest du das? Würdest du das auch so drastisch jetzt an den 2 Beispielen jetzt einmal nennen, sozusagen, gibt es eigentlich überhaupt Beratung, so eine Art wie Vorsorge auf so eine neue Realität?
Ja, ich glaube schon, dass es so etwas wie Vorsorge gibt. Gerade wenn wir jetzt auf die letzten Jahre zurückblicken, war es schon so, dass ich mit dem einen oder anderen Bauträger, den ich vertrete, diskutiert habe darüber, wie wird sich das Zinsumfeld entwickeln. Und da Diskussionen geführt wurden, Gott sei Dank, bei meinem Mandanten rechtzeitig, ja, wie sichere ich meine Zinsen ab? Und ich kann das wirklich konkret sagen an einem Beispiel, wo ich einen Mandanten berate, der seine Zinsen einfach rechtzeitig abgesichert hat, ja, und diese Jahre durchtaucht hat. Das ist ja nicht einfach. Mhm. Ja. Der halt in diese Zeit genutzt hat, um seine Bauträgerprojekte aufzusetzen und der jetzt in den Markt geht. Ja. Aber die letzten Jahre hat er durchtaucht und die hat auch deshalb durchtaucht, weil wir irgendwann in dem Jahr 22 da gesessen sind und gesagt haben, naja, wie machen wir das jetzt und wie wird die Zukunft sein? Und er dann beschlossen hat, okay, gut, er wird sich hier mit seinen Banken zusammensetzen und über Zinsen sprechen und wie die vielleicht doch als Fixzinssatz die Kredite umwandeln kann. Ja? Also das gibt es schon, dass man dahingehend Vorkehrungen treffen kann. Was jetzt die Zeit betrifft, glaube ich, müssen sich alle der Tatsache bewusst sein, dass wir tatsächlich in einem Wandel sind. Die Geschäfte, so wie wir sie kennen, werden so nicht mehr abgewickelt werden, das vor allem in der Bauträgerbranche. Ja. Die Zinsen sind jetzt, wie sie sind. Ja. Diese Niedrigzinsen, die wir hatten, die werden so nicht mehr wiederkommen. Ja. Und mit all den anderen Problemen, mit denen wir zu kämpfen haben, und da meine ich insbesondere auch die Energiepolitik, wird das nicht einfacher werden. Die Rohstoffe, die Preise, das werden steigen, Rohstoffpreise. Wir haben eine Energiekrise, eine kommende. Also das wird schwierig sein und da müssen alle umdenken und es muss ihnen bewusst sein. Und die Marktbereinigung hat ohnehin schon in den letzten Jahren zum großen Teil stattgefunden.
Ich habe das Gefühl, die läuft immer noch, die Marktbereinigung.
Und das ist gut zum Teil.
Ja. Du hast gesagt, die Zinsen, das ist ein Thema, das wir eh schon, glaube ich, durchgekaut haben ohne Ende. Das ist ein offensichtliches Thema. Aber gibt es nicht noch andere Themen auch, die vielleicht Unternehmen, die jetzt gar nicht so diese Zinsthematiken haben, weil du gesagt hast, die Geschäftsmodelle muss man wieder anders denken. Was wären da so Ideen, die vielleicht auch zum Scheitern oder Ursachen, die auch zum Scheitern geführt haben, die neben den Zinsen noch irgendwie gewirkt haben, dass Unternehmen in die Insolvenz geschlittert sind oder in eine Sanierung gekommen sind oder in ein Turnaround, wie der Alex hat man es lieber nennt.
Ja, ich meine, das betrifft jetzt grundsätzlich nicht so die Immobilienwirtschaft, ja, die steigenden Energiepreise. Man betrifft sie insofern natürlich, als Material und Rohstoffe teurer werden, weil die Produktion dieser Stoffe einfach teurer geworden ist. Also ich glaube, auch da muss man ein bisschen umdenken, weil sich die Preise laufend ändern, ja, und einfach steigen. Und ich kann halt nicht mehr kalkulieren mit fixen Rohstoffpreisen, weil ich einfach nicht weiß, was sich derzeit geopolitisch abspielt. Ja, ich kann es nicht voraussehen. Und man muss einfach, glaube ich, auch hier umdenken, gerade wenn ich jetzt ein Bauträger bin, der einfach seine Verträge abschließen muss über die Herstellung und über die Errichtung seines Gebäudes, dass hier allenfalls einfach auch die Preise von den Lieferanten nicht mehr so gehalten werden können. Ja, also hier wird man sich auch vertraglich absichern müssen, aber man wird einfach auch hier gewisse Dinge einkalkulieren müssen. Ja, also ich muss die Kalkulation anders denken.
Ja. Wenn ich habe in meiner Bewertungspraxis jetzt auch im Rahmen der Insolvenzen für Banken und Masseverwalter folgendes Thema dann auch erlebt, dass der Bauträger sich zwar abgesichert hat, vertraglich, aber nur diese vertragliche Absicherung hilft denn nichts mehr, wenn der Subunternehmer pleite geht.
Nein.
Wenn der in Insolvenz geht, dann hat auch der Bauträger nichts mehr von dem Vertrag, den er abgeschlossen hat. Also das ist irgendwie so ein Rattenschwanz, der dann irgendwo im Kleinen anfängt, sich zu bewegen und bis zum Endkunden in manchen Fällen sich dann halt auch zieht. Ne?
Ja, da gebe ich dir recht. Da diskutiere auch ich immer wieder mit meinen Bauträgern und ich glaube, einige von meinen Mandanten haben da auch gelernt über die Zeit, ich muss mir schon auch anschauen, wen ich beauftrage. Und ehrlich gesagt, wenn ich ein Unternehmen habe, das lange am Markt ist, dann ist das natürlich keine Garantie, dass dieses Unternehmen überlebt. Aber dass es ein Unternehmen ist, das lange am Markt ist, ist zumindest schon einmal ein Pluspunkt, wo ich mir überlegen würde, beauftrage ich so ein Unternehmen oder beauftrage ich jemanden, der seit kurzer Zeit irgendwie am Markt ist? Ja, also ich finde auch bei der Wahl seiner Partner muss man hier schon ein Augenmerk legen, wen ich hier beauftrage. Ich finde, das ist besonders wichtig. Es hat keinen Sinn, sich immer an den günstigsten zu wenden, ja, weil nicht klar ist, ob das nachhaltig die beste Lösung war. Vielleicht ziehe ich halt einen Marktteilnehmer vor, der zwar etwas teurer ist, aber es wird einen Grund haben, wieso er etwas teurer ist, weil er seit Jahrzehnten Leute beschäftigt und Gehälter auszahlt und sich ordnungsgemäß am Markt verhält.
Ja, da bist du jetzt eigentlich schon mittendrin in den Themen, die wir natürlich gerne aufgrund deines breiten Überblicks noch gerne vertiefen möchten. Also, wie die Sandra richtig sagt, ich glaube, auf die Niedrigzinsphase, auf die sind wir schon genug eingegangen. Risiko hat einfach kein Geld gekostet. Es waren zwar keine Negativzinsen nach dem Aufschlag, aber Geld war im Überfluss vorhanden. Das hat dazu geführt, dass vielleicht nicht nur professionellste, jahrzehntelange Immobilienprojektentwickler mit entsprechender Erfahrung in den Markt eingetreten sind, sondern es hat sich ja relativ rasch für viele, die ein bisschen zu, in welcher Form auch immer, zu Eigenkapital gekommen sind, machen wir Immobilienprojektentwicklung. Ja. Schlimmste Beispiel, was ich erlebt habe, war natürlich, man glaubt es nicht, aber Vorsteuerabzugsberechtigung beim Endabverkauf an Endnutzer nicht zu berücksichtigen. Ich meine, das ist natürlich dann schon relativ drastisch, aber können wir dir ein, zwei Beispiele schon genannt, vielleicht auch im Bereich der, ich weiß, du bist eine Anwältin, die sich nicht so nur auf Paragraphen abgrenzt, sondern schon immobilienwirtschaftlich mitdenkt. Ja. Gibt es sonst noch Themen, wo du dir sagst, um Gottes Willen, also da brauche ich jetzt selber kein Immobilienprojektentwickler sein, das hätte man vielleicht in einer anderen Marktphase etwas anders rationaler betrachtet?
Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, ich erlebe ja viele Unternehmen einfach wirklich am Ende ihres Unternehmertums, ja. Und natürlich in den letzten Jahren, und deshalb habe ich auch eingangs gesagt, dass ich grundsätzlich eine gewisse Marktbereinigung gerade auch in der Immobilienwirtschaft als gut empfinde. Ja? Weil das, womit wir als Insolvenzverwalter jetzt letztlich konfrontiert sind, das sind einfach wirklich zum Teil Immobilien im Argen. Ja? Und damit meine ich, ich habe Immobilien, die, wo ich keine Baubewilligungen habe, wo ich, obwohl nur eine Wohnung eingetragen ist, 5 Wohnungen errichtet habe, wo ich halbfertige Liegenschaften habe, ob das jetzt im Neubau ist oder im Zinshausbereich. Also ich habe wirklich, oder wir alle haben hier zum Teil ganz arge Themen am Tisch liegen, die man bewältigen muss und wo ich mir manchmal schon überlege, also wenn man da vorausschauender tätig gewesen wäre oder einfach ordnungsgemäß mit den richtigen Professionisten, dann würde das jetzt anders aussehen. Ja? Und das ist teilweise wirklich dramatisch, ja? Weil es ist schon etwas schwierig, wenn du hier eine Insolvenz hast, du hast kein Geld, du kannst nicht einmal eine Versicherung zahlen und du musst dich dann um alles kümmern, weil Und du willst ja auch nicht, dass irgendwas passiert. Ich meine, wenn irgendwo ein Dach einstürzt oder sonstiges. Also das ist manchmal wirklich dramatisch. Ich hatte auch schon Liegenschaften, wo ich bodentiefe Fenster hatte und keine Absturzsicherung. Weiß ich, wer sich da Zugang dann dazu verschafft und dann fällt mir da einer runter. Also oder Baustellensicherungen gibt es auch prominente Projekte, wo das Thema war. Ja, also das sind wirklich aus der Praxis heraus oft Dinge, wo man gar nicht glaubt, dass es das gibt.
Aber aus deiner Praxis heraus macht es da einen Unterschied, ob irgendein ein großer Entwickler oder ein kleiner Entwickler betroffen ist? Also machen die gleichen Fehler in Wirklichkeit oder?
Also das würde ich, ich glaube, das kann man so generell nicht sagen. Ich meine, es kommt immer auf den Professionalitätsgrad des Unternehmens an. Ja, und da gibt es halt solche und solche. Ja.
Also die Größe ist nicht gleichzusetzen mit Professionalität.
Größe ist jetzt nicht unbedingt gleichzusetzen, aber ich glaube schon, also wenn man an die wirklich Großen denkt, dann haben die ja grundsätzlich diese Dinge schon im Griff gehabt. Ja.
Okay. Insolvenzverschleppung. Ist ja auch immer wieder ein großes Thema oder wird gerade Immobilienunternehmen immer wieder vorgeworfen. Nimmst du das auch so wahr, dass gerade im Immobilienbereich eine Insolvenzverschleppung oder in den letzten Jahren eine Insolvenzverschleppung leichter oder öfter vorgekommen ist?
Ja, natürlich ist das vorgekommen, aber ich glaube, da muss man teilweise auch an diejenigen denken, die eben versucht haben, die Unternehmer, die versucht haben, ihre Unternehmen zu retten. Ja. Da ist es nun mal so, dass man versucht hat, mit Banken Gespräche zu führen. Also da geht's, natürlich ist Insolvenzverschleppung immer ein Thema und man muss dann eben zeitgerecht seine Schritte setzen. Ja, dazu verpflichtet dich auch das Gesetz. Ja. Aber ich glaube, dass viele natürlich versuchen, noch zu retten, was zu retten ist. Ja, und ich glaube, da muss man manchmal ein bisschen nachsichtiger sein. Wobei, wie gesagt, dieser Schritt letztlich dann zu sagen, okay, meine Fristen sind jetzt so weit, dass ich das tun muss, ja, das ist natürlich für jeden ein schwerer Schritt. Ja. Aber ich kann aus meiner Sicht heraus und aus der Beratung heraus nur sagen, besser den Schritt früher zu gehen als zu spät. Ja. Weil manchmal kann man vielleicht auch noch etwas retten, ja, und zu spät ist, wenn gar nichts mehr da ist, kann ich einfach gar nichts mehr retten, dann bin ich in der Liquidation letztlich und das ist es, ja. Also da muss sich jeder, glaube ich, wirklich überlegen, zeitgerecht und das, den richtigen Schritt zu setzen und zu sagen, okay, gut, dann ist es nun einmal so, es geht einfach nicht mehr, ja. Das kann ich jedem nur mit auf den Weg geben.
Ja, jetzt haben wir uns fast 20 Minuten mit dem ganzen Umfeldproblemen und diesen Themen beschäftigt. Das Ziel von uns ist natürlich auch in der Folge vielleicht ein paar, ich würde nicht sagen Rezepte, aber vielleicht ein paar Aspekte zu bringen, wie man in diesen Situationen sich vielleicht erfolgreich oder den Umständen entsprechend erfolgreich auch hinausmanövrieren kann. Also wir wollen ja nicht nur jetzt für austherapierte Immobilienfälle, Sterbebegleitung machen, sondern auch sozusagen versuchen, hier Ansätze zu finden, wie es rausgeht. Du hast das schon angedeutet. Ich glaube, ein großer Bereich ist, Ute, sozusagen einfach sich, um den Bogen zum Eingangsstatement zu schaffen, der neuen Realität angepasste, klare, unbeschönigende Projektrechnungen auf den Tisch zu legen zum Beispiel.
Genau so. Genau so. Und da ist wirklich dieses Umdenken gefordert und da kann ich nur an jeden appellieren, wir müssen hier umdenken. Das ist, ja, es ist eine Krise, aber es ist nicht mehr eine Krise in dem Sinne, sondern es ist ein Wandel, es ist eine Transformation und wir müssen neu denken. Wir können nicht mehr mit den alten Zahlen denken und das wird für euch in der Bewertung auch gelten, gehe ich davon aus.
Es ist das, aber es geht sogar, ich würde sagen, in die Psychologie, weil, das muss ich ehrlich sagen, unsere Branche natürlich dermaßen erfolgsverwöhnt war, dass die Reflexion und das, was eigentlich auch im GmbH-Gesetz steht oder so, wie man als ordentlicher Kaufmann agieren sollte, nämlich, dass man sich halt mit realistischen Szenarien ehrlich auseinandersetzt und diese auch auf den Tisch legt, da habe ich die Hoffnung, dass in der Branche auch ein Umdenken passiert, dass man sozusagen die Dinge nicht versucht, durch ein durch steigende Werte und Umfeld zu überdecken, sondern zu sagen, so, das ist jetzt die Realität. Und das, und da wäre meine Frage dazu, merkst du da, ihr habt es doch auch viele, auch kleinere Fälle, merkst du da ein Umdenken bei sozusagen den Klienten, bei den Schuldnern? Oder ist es für dich etwas, wo noch der größte Teil des Weges vor uns liegt?
Ich würde sagen, es liegt noch der größte Teil des Weges vor uns. Ja. Also das, diese Tendenz habe ich in dem Ausmaß noch nicht gemerkt. Daher finde ich es auch sehr wichtig, dass wir dieses Thema heute ansprechen, weil ich möchte auch, dass das in das Bewusstsein der Leute gelangt. Ja. So wie die letzten Jahre geht es einfach nicht mehr und wir müssen definitiv neu denken mit all dem, was auf uns zukommt, wie ich ohnehin schon gesagt habe, auch geopolitisch und natürlich auch mit all dieser künstlichen Intelligenz, die zum Teil toll ist, wirklich. Ich bin ein absoluter Fan. Auch sie wird unser Arbeiten verändern und wir müssen einfach damit umdenken lernen. Ja? Also wir sind wirklich in einer großen Transformation und das muss bei den Leuten ankommen.
Absolut, da gehe ich total mit. Ich habe nur, wie ich das auf LinkedIn schon geschrieben habe, ich sehe nur gerade ein bisschen das Problem, dass man oft gar nicht weiß, wo man überall ansetzen soll, sich zu verändern. Persönlich, unternehmerisch, finanziell, wirtschaftlich, mit dem Geschäftsmodell und das sind so viele Ecken und Enden, wo es brennt. Und weil es immer so vielen Ecken und Enden brennt, tue ich mir auch mit der Aussage, oder tue ich mir auch schwer, da jetzt nicht für meine Branchenkollegen und Kolleginnen in die Bresche zu springen, weil es ist ein, was immer funktioniert, und das war 2021, 2021, 2022, war immer noch so diese Aufbruchstimmung und es läuft alles gut und es läuft der Markt gut und es funktioniert gut und es sollte damals auch niemand der Erste sein, der dann sagt, so, jetzt läuft schon zu lang gut, weil dann hätten alle schon in Wirklichkeit 2010 oder jetzt in 2020, 19, 20, 17, 18, 19 so irgendwas aufhören müssen, weil da war dieser 10-Jahres-Zyklus und früher haben wir von dem 10-Jahres-Zyklus gesprochen, war ja da vorbei. Also hätten wir ja damals schon aufhören müssen. Und deswegen tut sich, glaube ich, da der Mensch auch so schwer, dann zu sagen, okay, und jetzt kommt es dann bergab. Wenn wir das alle wüssten, wären wir alle schon vermögend, dann würden wir alle am Peak unsere Assets verkaufen und zu guten Zeiten und zu schlechten Zeiten halt dann wieder einkaufen. Und genauso tue ich mir auch schwer, lange Rede, kurzer Sinn, in der Bewertung. Jetzt zu reden, Bewertungen waren damals zu optimistisch. Sie haben ja den Markt damals abgebildet. Und solange der Markt noch optimistisch war, war natürlich die Bewertung auch optimistisch. Und war die Hoffnung da, das in die Zukunft zu projizieren, was jetzt da ist. Weil wenn jetzt nicht unbedingt sich was abzeichnet, kann man das natürlich nicht Glaskugel lesen und in der Bewertung schon einsetzen. Und jetzt haben wir aber das Thema, dass wir oft, wenn wir realistische Zahlen verwenden, dass sich viele Projekte einfach gar nicht rechnen, also Projekte einfach gar nicht stattfinden können, weil sie zu dem Grundstückseinkaufspreis, zu den Baukosten, zu den Finanzierungskosten, da kommt null außer. Da brauche ich es nicht machen. Als Geschäftsjahr, ja, oder Geschäftsfrau.
Verstehe ich, ist doch schwierig, aber es hat keinen Sinn, wenn man es hinstellt und ich habe dann keinen Käufer, der sich es leisten kann. Das ist ja schon auch ein Thema. Ja? Ich brauche ja auch meine Käuferschicht und da sehe ich derzeit auch das Problem. Ja? Ich meine, gut, jetzt hatten wir die KIN, ja? Aber ich persönlich sehe ein bisschen einen Aufschwung, was den Abverkauf bei Bauträgerprojekten betrifft. Ja? Aber da sind wir in einem Bereich, der leistbar ist. Das ist aber nicht für eine Familie wenig Wohnraum. Ja? Aber das sind gewisse Dinge, wo ich sage, okay, gut, das ist in dem Bereich 250 bis 400.000 Euro bewegt sich das. Da gibt es Bewegung. Ja? Ich sehe das nicht in diesem normalen Bereich, den wir hatten bei 600 bis 800, ja, oder 500 bis 800. Ja. Da sehe ich die Bewegung noch nicht so stark. Ich sehe es im Kleinen, Vielleicht denken die Leute auch um und denken sich, ich komme mit weniger Wohnraum auch aus. Ja? Aber Tatsache ist, ich habe diese Käuferkraft zurzeit nicht. Dieser Mittelstand, dieser feste Mittelstand, der ist nicht kaufkräftig genug, würde ich jetzt einmal sagen,
ja,
zurzeit.
Ja.
Ja?
Ja, und die Frage ist, also ich habe da schon ein bisschen ein differenziertes Thema zu der Entwicklung, weil es hat mich sehr viel Kraft gekostet, 2022 nicht mehr so viel zu investieren, weil einfach die Basis, die Rahmenbedingungen nicht mehr gepasst haben. Und es ist natürlich die Frage, was hat man für unternehmerische Ziele? Wenn man natürlich im siebenstelligen Bereich Kosten hat für Unternehmen, wenn man viele Mitarbeiter hat, dann kann man nicht einfach von einem Tag auf den anderen sagen, so, ich höre jetzt auf, ja, ich drehe um, also da bin ich vollkommen bei dir. Das hat auch eine gewisse Eigendynamik. Aber aus dem freien, aus dem reinen Gedanken heraus zu sagen, okay, wie macht es geschäftlich, unternehmerisch Sinn, war das sehr wohl etwas, wo Latenz klar war, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen steigen werden, Klammer, deutlich steigen werden, als dass sie gleich bleiben, fallen werden, ist höher. Das heißt, das Risiko ist zunehmend gestiegen. Bin vollkommen bei dir, Sandra. Das ist so leicht im Nachhinein zu sagen, hätte man aufgehört, das gemacht. Ja? Wenn man natürlich flexibler ist, wenn man kleiner ist, wenn man seine Strukturen radikal, also ich kenne auch einen Bauträger, der könnte genauso gut 50 Leute haben und hat halt jetzt 4 und hat die Rechnungen einfach komplett neu gerechnet. Der hat sozusagen alles weggeschmissen aus den Zeiten vor 2022 und hat gesagt, so, jetzt setze ich meine Projekte auf, halt auf ein Zinsniveau von 4% inklusive Marge und nicht mehr auf 2 oder 1,5 und ich rechne es neu durch. So, und der beginnt jetzt wieder, der startet jetzt, aber nach 4 Jahren wird er mit neuen Projekten. Die Härte muss man natürlich haben, ne? Und es müssen Mitarbeiter bezahlt werden, also insofern, es ist leicht sozusagen auch exposed zu beurteilen.
Ja, die Härte musst du haben, aber die Härte ist notwendig.
Ja.
Auch bei mir war es so, die Bauträger haben ihre Pläne weggehaut. Die haben es einfach weggehaut und haben neu gedacht, ja? Haben kleiner gedacht, ja? Leistbarer gedacht, ja? Damit sie ein Produkt haben, das sich verkauft. Und das ist notwendig.
Damit sie auch noch eine Existenzberechtigung
haben. Damit sie überleben können, ja auch. Ja. Das ist einfach notwendig und diesen Schritt muss man gehen. Ich weiß, es ist ein harter Schritt und das redet sich einfach für uns oder für mich hier, die hier sitzt. Das ist mir vollkommen klar. Aber es muss einfach ankommen, dass man anders denken muss und dass man es umdrehen muss. Ja, es ist wirklich, wirklich wichtig für die kommenden Jahre.
Ja.
Ich meine, ich gebe schon zu, wir Insolvenzverwalter sind immer die, die negativ denken. Ja. Wir tragen immer zu Grabe. Ich bin immer so ein bisschen, ich bin immer diejenige, die negativ denkt. Obwohl ich ein wahnsinnig positiver Mensch bin, aber in dieser Hinsicht, ja, wirken die Jahre der Insolvenzverwaltung schon ein bisschen auf einen ein, ja.
Ich würd gerne über ein Thema sprechen, das mich eigentlich, ich habe auch vereinzelt Schuldner beraten und es ist ein Thema, das mich eigentlich sehr beschäftigt hat, nämlich auch emotional. Ich würde schon gerne über das Thema Psychologie das zumindest streifen. Teilst du schon auch meine Aussage, wenn ich sage, man ist wirklich zu einem Teil eigentlich eine Art Coach oder eine Art Personal Berater, auch mit Fokus auf das Positive und mit dem Positiven versuchen, Lösungen zu finden, würdest du das auch so sagen? Was ist es wirklich in deiner rechtlichen Beratung so, dass du sagst, bitte, gibt's da von dir eine Aussage dazu?
Ich darf einen Kollegen von mir zitieren, der sitzt ein Zimmer weiter. Der Philipp Dobner hat irgendwann einmal gesagt, weißt du, manchmal fühle ich mich als Lebens- und Sozialberater.
Ja.
Und er hat natürlich recht. Ja. Wir müssen ja auch daran denken, hier geht es um Ängste. Es geht um eine Existenzangst. Ja. Und egal, jede Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, wie groß und wie klein sie auch sein mag, es sind immer die Urängste. Und du musst schon auch die Leute dort abholen, wo sie stehen. Ja. Das ist ein gemeinsames Erarbeiten von Lösungen. Manchmal ist einer auch noch nicht so weit. Ja, du kannst niemanden zwingen, du kannst ihm nur dieses Papier vorhalten mit der Aufklärung und ich habe dich über alles aufgeklärt. Es ist aber noch immer seine Entscheidung und manche sind auch nicht so weit. Du musst mit ihnen den Weg gehen, auch wenn das jetzt manchmal nicht dein Weg ist, den du gehen würdest, weil es ist sein Weg. Ja? Und daher gebe ich dir voll und ganz recht. Also wir sind schon als Schuldnerberater, als Insolvenzverwalter schon ein wenig auch arbeiten wir hier an der oder sind hier psychologisch tätig, also zurückhaltend, aber wir müssen die Leute schon darin unterstützen und das ist auch wichtig, ja, dass die sich auch wohlfühlen und diese Lösung, die man mit ihnen dann erarbeitet, auch tragen. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Erfolg einer guten Beratung. Ich habe einerseits das rein Rechtliche, ja, aber ich muss auf den Menschen abholen und ich muss den Menschen sehen. Ja. Und das ist wirklich wichtig.
Ja.
Und ich glaube auch, so wie ich das aus meiner Erfahrung mitgenommen habe, ist es auch wichtig, in der Abwicklung einer Insolvenz ein gutes Verhältnis zu haben mit der Person, die das Unternehmen geführt hat, die es man da gerade abwickelt, oder? Weil man braucht Unterlagen, man braucht Informationen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt dokumentiert sind. Also ich sehe es dann immer wieder, wenn ich zur Bewertung angerufen werde und dann heißt es, mit dem Schuldner kann man leider nicht reden, weil der ist nicht gesprächsbereit oder so. Und ich denke mir ja nicht, Steuerbewertung machen für ein Objekt, wo ich null Unterlagen habe.
Ja, ich meine, grundsätzlich versuchen wir natürlich, es ist ein respektvoller Umgang. Ja. Manchmal ist das halt einfach wirklich schwierig, ist auch einer Persönlichkeit des Schuldners geschuldet. Wir sind immer höflich, weil wir wollen ja etwas haben, wir wollen Unterlagen, wir brauchen das ja auch, um eine Insolvenz ordnungsgemäß abzuwickeln. Ja. Manchmal ist das halt nicht möglich, das kann durchaus sein, kommt aber auch sehr oft vor, dass wir nicht einmal Kontakt zu Schuldnern haben, weil die einfach auch nicht mehr in Österreich sind, ja. Ist jetzt bei den kleineren Dingen oft der Fall, jetzt nicht bei den großen Unternehmensinsolvenzen, da habe ich ohnehin den Apparat, ja, auf den ich zurückgreifen kann, aber manchmal ist es leider nicht zu verhindern, ja. Ich meine, es hat schon manchmal auch einen Grund, wieso es zu einer Insolvenz kam. Manchmal ist halt einfach die Dokumentation nicht so, wie wir uns das vorstellen.
Und manchmal ist es halt einfach auch betrügerische Absicht dahinter, oder?
Also das ja, definitiv, das ist kein Geheimnis. Ja,
genau.
Ja, also kurz Kommentar noch vielleicht. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass wir in einer neuen Realität sind und dass eigentlich man sich darauf einstellen muss. Aber auf der persönlichen Ebene sind wir definitiv bei Krisen. Also das muss man schon klar sagen. Also die Menschen haben sicher echte Krisen. Was mich noch interessieren würde, Urte, weil die Sandra und ich uns sozusagen in dem Bereich, in dem du tätig bist, auf der Immobilie sehr stark oder nur auf den Immobilienbereich konzentrieren. Gibt es irgendwelche Unterschiede, die du zu anderen Branchen siehst, wo du sagst, das ist einfach so auffällig, das kann man benennen, oder ist das nicht möglich?
Das würde ich jetzt konkret gar nicht so differenzieren. Ja.
Also wir sind nicht die schlechteren Menschen, Rime.
Nein, seid ihr nicht, nein.
Vielleicht dazu einhakend noch, grundsätzlich, ja, gibt es regulatorisch oder rechtlich deiner Meinung nach noch irgendwas, was man machen könnte, damit man früher draufkommt, dass Schieflagen, dass ein Unternehmen oder eine Branche in Schieflage gerät? Oder meinst du, wir sind ja schon genug regulieren?
Nein, ich glaube, da sind wir wirklich schon genug reguliert. In Wahrheit bedarf es da meines Erachtens nicht noch weitere Regulatorien. Ja. Unsere Gesetze sind da wirklich sehr gut. Und letztlich ist es ja immer die Entscheidung des einzelnen Unternehmens und wie er sein Controlling aufgesetzt hat. Ja. Und sobald diese Red Flags, die jeder haben sollte, einfach alle leuchten, muss man diesen Schritt einfach setzen. Ja.
Wie hast du die letzten Jahre die Abwicklungsgeschwindigkeit bzw. die Verwertung der Immobilien, die du in der Insolvenz gehabt hast? Für alle, die es natürlich nicht sehen können, die Ute singt gerade und wir haben es gleich so zusammen. Wie hast du das wahrgenommen? Sind dir quasi die Immobilien aus den Händen gerissen worden, die du da angeboten hast? Oder eins eher, hast du jetzt noch einen Berg an Immobilien, die du verwerten musst?
Ich würde sagen, gute Lagen gehen immer.
Ja.
Gute Lagen gehen immer. Lage, Lage, Lage. Da hat sich nichts verändert. Das ist sicher eine Konstante, die bleiben wird.
Da immerhin eine.
Aber ansonsten ist es schon sehr schwierig geworden. Ja. Eben auch deshalb, weil wir halt, wie ich eingangs erzählt habe, einfach Insolvenzen haben, wo ich keine Baubewilligungen habe oder einfach halbfertige Bauten oder auch Dinge, die vielleicht fertig sind, aber ich habe ja dann keinen Gewährleistungsanspruch. Das muss man ja auch bedenken. Ja, du kaufst aus einer Insolvenz, na, du hast null Gewährleistungsanspruch. Ja. Oder vielleicht hättest du irgendwo gegen Professionisten, die dort gearbeitet haben, aber das ist alles in Wahrheit wirklich schwierig. Und damit ist es auch schwierig geworden, aufgrund des Marktes solche Problemliegenschaften, die sie manchmal sind, zu verwerten. Ja.
Ja, da möchte ich gerne auch unseren Zahlenteil jetzt sozusagen einhaken, den wir versuchen auch immer ein bisschen zu bringen. Also bei uns ist es so, dass die Abstimmung von Gutachten im Moment wieder sehr zeitintensiver wird, weil wir sind wieder in einer Marktphase, wo das Thema Abschlag, das immer etwas sehr kritisch bei Sachverständigen gesehen hat, absolute Anwendungsfälle prägt. Ja, also eins unserer neuen Lieblingsthemen ist Stigma-Abschlag, also das heißt sozusagen und solche ähnlichen Punkte. Die Frage an dich wäre, ich weiß, das ist natürlich jetzt sehr schwierig, aber würdest du dir trauen irgendwie, oder vielleicht darfst du uns Beispiele nennen, Fälle, die bewertet wurden in der absoluten Hochphase 2021, 2022, den Zeitraum, den die Sandra auch genannt hat, und jetzt aktuelle Bewertungen, wo du das ganz neutral berichten kannst? Oder würdest du sagen, das ist überhaupt nicht zu sagen, weil das hängt ganz immer von der einzelnen Immobilie ab?
Also ich würde schon sagen, es hängt natürlich immer von der einzelnen Immobilie ab. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, wenn ich jetzt Gutachten habe, ja, in einer Insolvenz aus den wirklich guten Zeiten, lassen alle Nachtragsschätzungen machen, weil wir einfach wissen, dass zum Teil diese Dinge, also die Preise einfach nicht mehr gehalten werden können. Ja. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr das beobachtet, ihr sicherlich auch als Sachverständige, die Ergebnisse bei Zwangsversteigerungen. Ja. Bei uns ist es einfach manchmal auch so, dass wenn gar nichts mehr geht, dann wird halt auch in der Insolvenz erfolgt eine Zwangsversteigerung. Und dann seht ihr ohnehin, wie die Werte dort in den Zwangsversteigerungen sind. Ich meine, das rasselt alles in den Keller. Ja. 2021 war es ja wirklich so, dass du oft in der Versteigerung wirklich gute Werte erzielt hast. Ja. Also das war dann, hast du gesagt, okay, gut, ich mache das nicht über eine freihändige Verwertung, sondern ich lasse es einfach zwangsversteigern und die lizitieren sich dann auch in der Zwangsversteigerung hoch. Ja. Aber das sehe ich jetzt nicht mehr. Ja. Ganz im Gegenteil, ich habe einfach auch Fälle, wo ich eine Finanzierung über 2 Millionen hatte und das Ding ist weggegangen für 400.000 Euro, ja. Wo ich mir dann denke, okay, ja, das ist die Realität.
Ja, wo du einfach schon froh warst, dass du überhaupt den Mörder gefunden hast.
Und den habe nicht einmal ich gefunden, weil das ging dann über die Zwangsversteigerung. Ja,
ja, also ich habe, das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, aber durchaus welche, die vorkommen. Ich habe das auch schon 2008, 2009 damit beschäftigt, da gibt es den sogenannten Forced Sale Value und so hart das klingt, der sagt üblicherweise bei den 50%, das ist jetzt eine ganz so eine saloppe Aussage, aber es ist teilweise sogar noch schlimmer. Also in Fällen, die, was halt nicht die Superliegenschaften sind, wo sich der Markt drum rittert, ein Zinshaus in sehr guter Lage in Wien wird es nicht so dramatisch sein, aber ich sehe schon einfach aus in diesem Versteigerungsbereich Werte, wo seriöse Gutachten aus der Zeit 2021 und davor einfach nicht einmal 50% erreichen in der Realisierung und Einzelfälle darunter.
Ja.
Kommt vor.
Ja, das glaube ich sofort und ich glaube, wir sind uns darin einig. Jetzt, wenn wir über Wien sprechen, innerhalb des Gürtels wird das alles kein Problem sein, aber wenn wir schon ein bisschen drüber schauen, und ich habe Insolvenzen, die halt in Randbezirken sind, ja, dann ist das schon nicht mehr so einfach.
Das ist immer schwieriger, ja.
Ja, ich glaube, wir kommen langsam in Richtung des Abschlusses. Ich möchte dich jetzt noch einmal fragen, wenn du jetzt so die letzten 3 Jahre Revue passieren lassen möchtest, was hat dich in Wirklichkeit am meisten überrascht? die Komplexität der Fälle, das Verhalten der handelnden Personen oder dass es so lange gedauert hat, bis das ganze System irgendwie ins Wanken gekommen ist.
Sicherlich zwei Faktoren, ja. Einerseits, dass es so lange gedauert hat, ja. Das hat mich schon gewundert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das schon ein bisschen früher eintritt, aber die Pandemie und die Unterstützungen, die da geflossen sind, hat das etwas verlängert. Das
habe ich mir gedacht, ja.
Muss man schon so sehen, glaube ich, oder zumindest sehe ich das so. Und natürlich auch die Komplexität der Fälle. Ja. Also das ist nicht mehr so einfach, wie es früher war. Wie gesagt, hier gibt es teilweise eben auch Immobilien, also Geflechte von Firmen. Und das ist schon alles sehr komplex. Hat auch etwas zu tun mit Cashpooling-Instrumenten etc. etc. Also die Komplexität ist definitiv eine andere geworden. Ja. Die war vor 10 Jahren anders.
So lange bin ich jedenfalls schon im Geschäft, dass ich das beurteilen kann.
Nicht so bad. Alexander, hast du noch irgendeinen Abschluss?
Für mich war es sehr rund, nein.
Ich auch.
Ich hoffe, dass es doch viele Fälle, zunehmend mehr Fälle gibt, wo man Richtung einer Genesung sozusagen kommt, um was positiv zu formulieren.
Wünsche ich auch allen, aber ich kann allen nur noch einmal mitgeben, einfach früh genug wirklich hinschauen, ja, und es jetzt zu tun, weil wir jetzt in diesem Wandel sind. Früh genug hinschauen und dann gute und stabile Unternehmen aufsetzen für die kommenden Jahre. Ja.
Danke, liebe Ute.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch für die Einladung. Alles Liebe und schöne Ostern.
Dankeschön.
Danke.